Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich heute hier zum Gottesdienst. Der Paulus schreibt im Römerbrief im Kapitel 1, Vers 16 folgendes: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden? Als Paulus es geschrieben hat, hat es noch keine Volkskirche gegeben, die christlich war. Das Christentum hat noch als jüdische Sekte gegolten und war nur am Rand der Gesellschaft einigermaßen vertreten. Wenn Paulus sein Evangelium verkündet hat, dann hat er vor allem etwas bekommen. Gelächter, Spott, Verachtung und aktiven Widerstand. Es hat in dieser Zeit nicht zum guten Ton gehört. Der Zimmermannssohn aus Nazareth als Messias zu betrachten. Und ich denke, die Zeit war ein bisschen ähnlich wie auch heute. Auch heute bewegt sich das Christentum in unserem Land wieder mehr an Rand. Auch in unserem Land ist es nicht mehr mehrheitsfähig. Und ich habe euch auch schon gefragt, was mache ich eigentlich hier? Wieso glaube ich das überhaupt? Weil wenn man es mal durchbuchstabiert, was das Christentum eigentlich sagt, dann könnte man schon auf die Idee kommen, dass es eigentlich unsinnig ist. Und die Versuchung ist dann gross, das Ganze ein bisschen zu kaschieren. Mit ein bisschen den Glaubensinhalten umbiegen, damit sie weniger sperrig sind, damit sie mehrheitsfähig werden. Gott ist dann noch ganz okay, aber nur der aus dem NT und nicht der aus dem Alten Testament. Jesus als historische Person, ja, aber eine Auferstehung? Ganz anders hat es der Paulus gemacht. Er hat betont, dass er sich nicht schämt, für das ganze Evangelium einzustehen. Und Paulus war es lieber, von den Menschen in seiner Zeit schräg angeschaut zu werden, als auch nur etwas an seinem Glauben abzuändern oder aufzugeben. Und darum hat er an die Römer diesen Satz geschrieben. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden? Gib du uns Mut zum Hören. Ja, wenn man solche Lesungstexte sich anhören muss, dann ist das Lied doch mehr als passend anschließend. Ein seltsamer Text über das Entsorgen von Opferüberresten und der schreckliche Text über die Hinrichtung von Christus. Was hat das miteinander zu tun? Ich habe die Texte heute zugemutet, weil im letzten Kapitel vom Hebräerbrief der Autor die zwei Szenen miteinander in Vergleich setzt. Und die, die eine Bibel dabei haben, dürfen gerne aufschlagen. Hebräerbrief, Kapitel 13, Verse 11 bis 15. Da schreibt der Autor: Denn nach dem Gesetz darf das Fleisch derjenigen Tiere, deren Blut der Hohepriester zur Sühnung der Sünden ins Heiligtum hineinbringt, nicht gegessen werden. Vielmehr wird ihr Körper draußen vor dem Lager verbrannt. Und mit dem Opfer Jesu ist es wie mit diesen Tieropfern. Weil Jesus gekommen war, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste auch er außerhalb der Stadtmauern sterben. Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Durch Jesus nun wollen wir Gott in ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Wie so oft im Hebräerbrief wird das Geschehnis aus dem Alten Testament aufgegriffen, kurz beschrieben und anschließend in neue Bund, in das Neue Testament, in das übertragen, was Jesus gemacht hat. Und er vergleicht hier den Umgang mit den Opfertieren vom Yom Kippur mit der Kreuzigung von Jesus. Über Yom Kippur habe ich vor ein paar Wochen schon mal predigt. Es ist der grosse Versöhnungstag, der einzige Tag im Jahr, wo die Sünden vom Volk Israel zudeckt werden. Es ist bis heute der höchste Feiertag in Israel, der Tag, wo der internationale Flughafen geschlossen wird und alle Autos müssen in der Garage bleiben. Wenn ihr mal wieder auf Israel gehen könnt, dann schaut, dass ihr am Yom Kippur dort seid. Es ist wunderbar. Man kann dann mit dem Velo auf der Autobahn rumkreisen. Der höchste Feiertag, der grosse Versöhnungstag, war der einzige Tag, wo der Hohepriester ins Allerheiligste rein durfte. An diesem Tag hat man zwei Ziegenböcke ausgewählt. Der eine hat man zum Sündenbock gemacht, indem man die Schuld vom Volk aufgeladen hat und anschließend in die Wüste getrieben hat. Das ist das mit dem Azazel, das ihr gehört habt in der Lesung. Der andere Bock ist zusammen mit einem Stier geschlachtet und geopfert worden. Und es sind die Reste von diesem Stier und von diesem Ziegenbock, wo man ganz anders musste behandeln als alle anderen Opfertiere. Normalerweise hat man die gegessen. Das war der Lohn für den Priester und seine Arbeit, dass er Fleisch hat bekommen. Aber die zwei Opfertiere, die musste man entsorgen. Und zwar außerhalb des Lagers. Das war die Zeit, in der Israel unterwegs war in der Wüste, wo sie in einem Zelt gelebt haben. Und es hat gewisse Sachen gegeben, die nur außerhalb des Lagers dürfen stattfinden. Zum Beispiel das Verrichten vom Notdurf. Das war außerhalb des Lagers. Außerhalb des Lagers hat man Kriminelle hingerichtet. Wer außerhalb des Lagers hat müssen leben, war entweder das Unrein, also Aussetzung, oder hat irgendetwas Schändliches gemacht und hat in Schemie-Ecke müssen, also außerhalb des Lagers. Und an diesem Ort, fern vom Volk und fern vom Heiligen Zelt, hat man die Opfertiere verbrennen. Und im Vers 12 zieht jetzt der Autor eine Parallele zwischen dem Ort der Entsorgung und dem Ort der Hinrichtung von Christus. Er sagt, mit dem Opfer Jesu ist es wie mit diesem Tieropfer. Weil Jesus gekommen war, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste auch er außerhalb der Stadtmauern sterben. Es hat mehrere Parallelen. Zum einen sagt er, genauso wie die Opfer am Yom Kippur Sünden weggenommen haben, genauso hat das Blut von Christus Sünden weggenommen. Und aus diesem Grund hat auch Jesus außerhalb der heiligen Stadt, weit weg vom heiligen Tempel, müssen entsorgen, sage ich es jetzt mal so. Und wie es damals Sitte war, hat man ihn außerhalb der Stadt hingerichtet, an dem Ort, wo man auch die Verbrecher hingerichtet hat. Außerhalb des Lagers war ein Ort der Schande. Und genauso ist auch das Hinrichten durch Kreuzigung eine sehr demütigende und schändliche Hinrichtungsart. Ich habe diese Woche im Religionsunterricht, dürfen Sie alle, wenn Sie fertig sind mit Schreiben, eine Bilderbibel oder etwas anschauen. Und plötzlich meint sich das Mädchen, Herr Hadorn, das ist ein Fehler in der Bibel. Dann sage ich, ja komm, was ist falsch? Dann zeigt sich das Bild von der Kreuzigung und sagt, das ist falsch, die sind alle nackt, die hier hängen. An ihrem Sinne Vorstellung ist, dass sie noch so einen Lendenschurz tragen, wie man es oft sieht an den Kruzifix. Man dürfte erklären, nein, das hat die Römer tatsächlich so gemacht. Sogar Unterhosen hat man denen genommen und sie noch für etwas anderes gebraucht. Man hat sie nackt aufgehängt, in aller Öffentlichkeit, um sie so noch einmal zur Schande zu machen. Im Judentum ist die Hinrichtungsart noch einmal schändlich gewesen. Denn im Alten Testament gibt es einen Vers, der heisst, wenn du jemanden hinrichten tust, indem du ihn als Holz hängst, dann ist derjenige von Gott verflucht. Und man hat damals Menschen, die man aus dem Volk Israel ausschliessen wollte, so postmortem, die hat man an einen Holzbalken gehängt. Und darum wird Paulus auch schreiben im Vers 13 vom Galaterbrief, im Kapitel 3 dort, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und die Hinrichtungsmethode, die Jesus durchleiden musste, die hat ihn, aus jüdischer Perspektive, aus dem Volk Israel ausgeschlossen. Er ist ausgeschlossen worden aus der Heilsgemeinschaft Israels, dadurch, dass die Römer ihn an ein Holzkreuz genagelt haben. Und ich denke, in diesem Kontext ist es ein bisschen besser zu verstehen, was mit dieser Schmach gemeint ist, die in Vers 13 kommt. Der Autor schreibt, lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Die Schmach Jesu auf uns nehmen, mit ihm verspottet und demütigt werden. Mit ihm ausgeschlossen werden vom Volk Israel. Das umschreibt er hier. Und in diesem Kontext ist es so wichtig, im Hinterkopf zu behalten, wer die Leser sind von diesem Brief. Es sind Judenchristen. Judenchristen, die sich am Überlegen sind, ob sie zurückkehren ins Judentum oder ob sie dann Jesus treu bleiben. Und am Schluss von dem langen Brief schreibt er eines klar: Geht raus. Geht raus aus dem Judaismus und hängt euch an den Jesus, der außerhalb ist. Er schreibt eigentlich: Verleut das Lager, verleut die Gemeinschaft vom Volk und bei dem Christus sein. Und nehmt die Schmach auf euch, die das bedeutet. Verfolgung, Diskriminierung, Ausschluss. Wir sind keine Judenchristen. Und wir leben auch nicht im ersten Jahrhundert. Und doch hat die Aufforderung, geht hinaus, auch mit uns viel zu tun. Ich habe es bereits in der Einleitung angetönt, auch unsere Zeit hat gewisse Parallelen zum ersten Jahrhundert. Manche Theologen reden heute von einer postchristlichen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die christlichen Werte immer mehr hinter sich lässt. Die sich immer mehr distanziert von den Glaubensdogmen, die jahrhundertelang so wichtig waren. Wir erleben einen krassen Wandel im Augenblick. Zentrale christliche Glaubenssätze erhalten immer weniger Zustimmung. Und wer heute noch ansteht und zu diesem Evangelium steht, der muss auch heute damit rechnen, schräg angeschaut zu werden. Was verstehe ich unter Evangelium? Evangelium bedeutet wörtlich übersetzt gute Botschaft. Es kann auch heissen Siegesnachricht. Und es ist eine gute Botschaft und eine Siegesnachricht für diejenigen Menschen, die unter der Knechtschaft von der Sünde leben. Es ist darum eine gute Botschaft, weil es verkündet, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dass Jesus auf die Erde gekommen, am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und am dritten Tag wieder ist auferstanden. Durch seinen Tod hat er all jenen den Weg in die Gemeinschaft mit Gott ermöglicht, die an ihn glauben und ihre Hoffnung auf ihn setzen. Das ist ganz kurz zusammengefasst, das Evangelium, wie es seit Paulus in dieser Welt verkündet wird. Und es enthält bereits zahlreiche Steine des Anstoßes. Es ist eine gute Nachricht für die Menschen, die mit der Knechtschaft von Sünde leben. Weil die Menschen sündig sind. Das ist heute nicht unbedingt die Mehrheitsfrage. So oft haben wir uns schon gesagt, der Mensch ist doch im Grund von seinem Herzen gut. Der Mensch ist lieb. Ich frage mich immer, was die Leute für eine Zeitung lesen, die so etwas behalten können. Jesus als Sohn Gottes. Ein ganz zentraler Aspekt vom Evangelium. Aber eine Aussage, die besonders Menschen mit muslimischem Hintergrund grosse Probleme haben damit. Wie kann Gott einen Sohn haben? Das geht nicht. Gott ist doch Gott. Und die Auferstehung. Warum braucht es die Auferstehung? Es braucht die Auferstehung, weil sonst alles nichts wert ist. Der Paulus schreibt im 1. Korinther 15, ohne die Auferstehung gibt es keinen Grund, an Jesus zu glauben. Die Auferstehung ist die Basis von dieser Hoffnung, die wir haben, dass es nach dem Leben noch mehr gibt. Und gerade mit dieser Auferstehung hat man heute so Mühe. Und grundsätzlich, eine Kreuzigung, so etwas Schreckliches. Was ist das für einen kranken Gott, der so ein schreckliches Opfer nötig hat? Auch das eine Frage, die ihm heute begegnen kann. Und es ist verständlich irgendwie, dass man probiert, das Evangelium ein bisschen mit Weichspülen zu versetzen, um es ein bisschen salonfähiger zu machen. Aber genau das macht der Paulus eben nicht. Ein Evangelist, der Paulus, ist bereit, Spott, Widerstand, Verfolgung und Gewalt gegen seinen eigenen Körper in Kauf zu nehmen. Und genau zu dem fordert ja der Autor vom Hebräerbrief auf. Macht nicht Kompromisse, um bei den Menschen anzukommen. Und vielleicht denkt man jetzt, ja, das ist jetzt schon etwas Neues. Leiden für Gott, das kann doch nicht sein. Aber das ist bereits im Alten Testament immer und immer wieder ein Thema. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 44, 14. Es stammt von der Söhne Korans. Jetzt lesen wir. Du, Gott, machst uns zur Schmach bei unseren Nachbarn, zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. Und der David schlägt in die gleiche Kerbe im Psalm 69. Denn um deinetwillen, Gott, trage ich Schmach. Mein Angesicht ist voller Schande. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ich weine bitterlich und faste und man spottet meiner dazu. Bereits Menschen vom Alten Testament, die den Gott von Israel haben ernst genommen, haben Schmach erfahren dabei. Spott und Verachtung. Der David beschreibt, dass er seinen eigenen Brüdern ist fremd geworden. Und ja, das kann passieren, wenn man das Evangelium ernst nimmt und konsequenter nachlebt. Wir entfremden uns dieser Welt und vielleicht der eigenen Familie. Wir entfremden sich, weil das Evangelium andere Werte hochhaltet. Weil das Evangelium eine andere Perspektive hat als die Welt. Weil es an Menschen andere Werte gibt. Und weil es für das praktische Leben Konsequenzen hat, die ganz und gar am heutigen Mainstream zuwiderlaufen. Und wer an diesem Evangelium festhaltet, der macht sich ganz sicher, er bekommt ganz sicher den Vorwurf zu hören, er sei intolerant. Aber genau das bedeutet es, in der heutigen Zeit, das Lager zu verlassen und Jesus Schmach auf sich zu nehmen. Es kann bedeuten, Beliebtheit bei den Menschen einzubüssen, weil es einem wichtiger ist, was Gott über einen denkt. Es kann passieren, dass Menschen auf einmal zur Distanz gehen, weil sie einem als komisch anschauen. Man erntet vielleicht Spott, unterschwellig, durch Blicken oder durch Schweigen. Manche werden durch Presse gezogen. Und es gibt noch vieles mehr. Im Vergleich zu dem, was andere durchmachen, ist es noch harmlos. Aber man kann sich wirklich fragen, warum sollte man das machen? Warum kann man nicht im Lager bleiben sitzen und auf den Jesus rausschauen, der aussen hängt, und von ganzem Herzen seine Zustimmung dazu geben? Der Autor schreibt, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Andere Übersetzungen schreiben hier den bekannten Verssatz, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Ich glaube, es war sogar jahreslosig von ein paar Jahren. Was bedeutet das, keine bleibende Stadt haben? Wir waren bei einer Theologieprofessorin zu Besuch. Die hatte es schön eingerichtet. Man hat die Wände nicht gesehen, weil es so viele Bücherregale hatte. Und über dem Esstisch ist eine Lampe gehangen. Die hätte auf einer Baustelle hängen. Wir haben einen hässlichen Stromkabel gehangen und eine nackte Glühbirne dran. Und man hat sich gefragt, also alles hat irgendwie Geschmack hier drin. Einfach die Lampe, die ist wie ein Faust aufs Auge. Und dann hat sie uns angelächelt und gesagt, ja, das erinnert sie daran. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Sie braucht ein Provisorium in ihrer Wohnung, um nicht zu vergessen, dass sie nur vorübergehend hier ist und dass ihr hier nicht allzu wohl wird. Kann man machen? Vielleicht ist das eine gute Gedankenstütze. Aber ich finde es wirklich schön für das Sinnbildliche, um was es wirklich geht. Ums Wohlsein, ums voll ankommen, ums voll aufgehen in dieser Welt. Genau das funktioniert eben nicht, wenn man den Jesus gleichzeitig hochhalten will. Auf dieser Welt können sich Christen nie ganz daheim fühlen, weil diese Welt sündig und gottlos bleibt und ist. Und darum haben wir die Sehnsucht im Herzen nach einer Welt, wo Gott komplett regiert. Eine Sehnsucht nach einer Stadt, die nach anderen Regeln läuft. Nach einer Stadt, wo Gott regiert. Alle Gläubigen werden in so eine neue, bessere Welt kommen. Das verspricht uns Gott in seinem Wort. Und an dem wollen wir festhalten. Der Paulus ist sich bewusst, dass es nicht attraktiv ist, zu leiden für den Glauben. Und dann schreibt er auch in allen Römerbrief: Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Und darum lohnt es sich, Jesus nachzufolgen. Zu ihm zu stehen in dieser Welt und ihn zu bekennen. Es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben. Es lohnt sich. Das ist die zentrale Botschaft, die der Autor vom Hebräerbrief seinen Lesern mitgeben will. Es lohnt sich. Und seit dem 7. Januar rede ich eigentlich ausschließlich über den Hebräerbrief. Und es ist nie um viel anderes gegangen, als darum, den Jesus hochzuhalten und dem Jesus treu zu bleiben. 13 Kapitel lang hat der Autor argumentiert, warum es sich lohnt. Er hat das Alte Testament von hinten und vorne durchgecaptured und vieles in ein neues Licht gestellt. Und am Schluss schreibt er: Ich habe euch das alles geschrieben, liebe Geschwister, um euch zu ermutigen, und ich habe mich so kurz wie möglich gefasst. Nun bitte ich euch eindringlich darum, diese Botschaft nicht abzuweisen. Man muss immer schmunzeln, wenn man das liest, wenn man sich durchkämpft hat durch die 13. Kapitel und die heisst, ich habe mich so kurz wie möglich gefasst. Ich bin froh, dass Papyrus damals so teuer war, ich hätte wahrscheinlich noch länger geschrieben. Aber seine zentrale Botschaft: Ich bitte euch eindringlich darum, diese Botschaft nicht abzuweisen. Und es stellt sich die grosse Frage, hat das sein Ziel eigentlich erreicht? Wie haben die Judenchristen auf den Hebräerbrief reagiert? Haben sie ihn gelesen und ad acta gelegt? Haben sie ihn nicht einmal gelesen? Haben sie das Judentum verlassen und sie Jesus treu geblieben? Im Hebräerbrief finden wir keine Antwort auf die Frage. Und das ist eigentlich auch logisch. Aber außerhalb der Bibel finden wir in 3 historischen Quellen ein paar Aussagen zu diesem Thema. Der eine, der das geschrieben hat, ist ein Jude, der Flavius Josephus. Der andere, der Hegesippus, auch er ein Jude. Und der dritte, der Eusebius, ein Kirchenvater, der eine Kirchengeschichte geschrieben hat. Und die 3 die berichten einhellig, dass in Israel eine grosse jüdische Gemeinde gegeben hat. Ein Haufen Juden, die bei diesem Jesus geblieben sind. Und sie schreiben alle, dass die Gemeinde Israel verlassen hat, Jerusalem verlassen hat, unmittelbar vor dem Ausbruch des jüdischen Krieges im Jahr 66. Sie haben also wortwörtlich das Lager und die heilige Stadt verloren und sind nach Pella geflohen, ins heutige Jordanien. Und das war der Ecke von diesem ganzen Gebiet, wo von diesem schrecklichen Krieg ist verschont geblieben. Und so ist die jüdische Gemeinde, in dem, man könnte es regelrecht einen Vernichtungskrieg nennen, nicht betroffen gewesen. Man muss sich bewusst sein, dass in diesem jüdischen Krieg, der mehrere Jahre ist gegangen, über 1,1 Millionen Juden sind ums Leben gekommen. Gemäss an Eusebius, vielleicht übertreibt er ein bisschen, sei die christliche Gemeinde komplett verschont geblieben. Und wir sehen hier einen Hinweis darauf, dass wahrscheinlich die Gemeinde den Hebräerbrief sehr ernst genommen hat. Und dass sie manches ein bisschen wörtlicher genommen hat, als es vielleicht auch die Absicht ist. Das soweit. Bleibt dem Christus treu. Bleibt ihm treu, auch wenn es Widerstand bedeutet. Und darum möchte ich abschließen mit einem Gebet. Mit einem Gebet von Jesus persönlich. Ein Gebet, das er gesprochen hat, kurz vor seiner Kreuzigung zu seinen Jüngern. Und ein Gebet, das noch einmal zusammenfasst oder vorgreift, was im Hebräerbrief umschrieben wird. Jesus betet, ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehören. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir wollen miteinander beten. Gott, wir bitten dich, hilf uns immer wieder, uns nach deinem Willen auszurichten. Gib uns immer wieder Kraft, dass wir uns auf das konzentrieren, was du über uns sagst. Und uns nicht ablenken von dem, was die Welt über uns sagen will. Wir bitten dich, gib uns Kraft, dir treu zu bleiben, gegen jegliche Widerstände. Gib uns den Mut, uns immer wieder zu dir zu bekennen, egal, wo wir sind und bei wem. Wir bitten dich aber auch, lass uns nicht in Lethargie verfallen und hier einfach tatlos auf den Himmel warten. Mach uns stark und gib uns Weisheit und Kraft, dein Reich schon auf dieser Erde sichtbar zu werden. Wir bitten die Frauen in unserer Gemeinde, die krank sind, die gebrechlich sind. Wir bitten dich, stärk du sie, heil du sie. Wir bitten dich für all die, die sie pflegen, gib du ihnen Kraft und Mut zum Weitergehen. Vater, wir schauen immer wieder in die Welt raus und wir sehen es auch durch Krieg und Unfrieden. Wir bitten dich um Frieden, Herr. Lass uns zu, dass die Waffen endlich schweigen, dass Wunden dürfen heilen und dass dein Frieden in die Welt einkehren darf.